Ich freue mich, hier zu sein. Ich möchte gerne mit Gebet beginnen. Treuer Vater im Himmel, ich danke, hier zu sein. Ich danke für deine große Liebe, dass du dich selbst am Kreuz hingegeben hast für uns Sünder. Ich danke dir, Herr und Heiland, dass wir uns frei versammeln dürfen, dass wir hier in Deutschland, im Westen, keine Verfolgung leiden, dass wir frei deinen Namen kundtun dürfen. Bitte hilf, diese Freiheit zu nutzen und ja, dass wir diese Möglichkeit noch nutzen dürfen, die wir haben. Segne bitte diesen Morgen, segne das Wort. Bitte sprich zu jedem Einzelnen. Du kennst jede Seele hier. Bitte erbau uns und hilf uns, zeig uns den Weg. Sei du jetzt mitten unter uns. Das bete ich im Namen von Jesus Christus. Amen. Gut, ich möchte etwas aus einer Stelle bzw. aus zwei Stellen sagen. Bitte schlagt auf Matthäus Kapitel 8. Matthäus Kapitel 8 in einer Hand und danach gehen wir zu Jona Kapitel 1. Zuerst Matthäus 8. Wir lesen Matthäus 8 ab Vers 23. Schon eine Zeit vergangen, aber ich bin mittlerweile auf eine Lesebrille angewiesen. Das Alter macht halt auch bei mir keinen Halt. Da lasse ich mich aber nicht hindern. Matthäus 8, Vers 23. Und er trat in das Schiff und seine Jünger folgten ihm. Und siehe, da erhob sich ein groß Ungestüm im Meer, also dass auch das Schifflein mit Wellen bedeckt ward. Und er schlief. Und die Jünger traten zu ihm und weckten ihn auf und sprachen, Herr, hilf uns, wir verderben. Da sagte er zu ihnen, ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Und stund auf und betreute den Wind und das Meer, da ward es ganz stille. Die Menschen aber verwunderten sich und sprachen, was ist das für ein Mann, dass ihm Wind und Meer gehorsam ist? Und dann kommen wir direkt zum Jona, das ist im Alten Testament, Seite 1233, Prophet Jona. Seite 1232, wir lesen Jona 1, Vers 1. Es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amittais, und sprach, mache dich auf und gehe in die große Stadt Ninive und predige drinnen, denn ihre Bosheit ist heraufkommen vor mich. Aber Jona machte sich auf und floh vor dem Herrn und wollte aufs Meer und kam hinab gegen Jaffo. Und da er ein Schiff fand, das aufs Meer wollte fahren, gab er Fährgeld und trat darein, dass er mit ihnen aufs Meer führe vor dem Herrn. Da ließ der Herr einen großen Wind aufs Meer kommen und hub sich ein groß Ungewitter auf dem Meer, dass man meinete, das Schiff würde zerbrechen. Und die Schiffsleute fürchteten sich und schrien ein jeglicher zu seinem Gott und warfen das Gerät, das im Schiff war, ins Meer, dass es leichter würde. Aber Jona war hinunter in das Schiff gestiegen, lag und schlief. Nun, ich möchte nicht weiter auf die Geschichte von Jona eingehen. Die meisten kennen diese Geschichte, Jona und der Walfisch. Aber ich möchte auf diese offensichtlichen Parallelen eingehen. Diese zwei Geschichten haben ja Parallelen. Und wenn du kein Bibelexperte bist, brauchst du nicht zu sein. In Matthäus 12 sagt der Herr Jesus selber auf die Frage, Herr, gib uns ein Zeichen. Die Pharisäer forderten ein Zeichen. Er sagt, ich gebe euch kein Zeichen, nur das Zeichen vom Propheten Jona. So wie Jona 3 Tage und Nächte im Bauch des Walfischs war, so wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte inmitten der Erde sein. Also ein Hinweis, Jona war ein Bild vom Messias, der sterben sollte und nach 3 Tagen auferstehen sollte. Aber da gibt es natürlich noch mehr Parallelen. Ich möchte auf diese eingehen, weil es war ja ein Sturm und beide schliefen. Beide schlafen während dem Sturm. Was ist ein Sturm? Ich meine jetzt so als Bild gesprochen, ein Sturm ist offensichtlich etwas Unangenehmes. Ein Sturm, das ist Trübsal, das ist Bedrängnis, das ist Sorge, das ist Angst. Und während diesem Sturm schläft Jesus und Jona. Wir haben in Matthäus 7 am Ende der Bergpredigt, das spitzt sich dazu, diese gewaltige Predigt. Es endet mit dem Hausbau auf Felsen und Haus auf Sand und zu beiden kommt der Sturm, zu beiden kommt das Wasser und nur das Haus auf dem Felsen kann bestehen. Das bedeutet natürlich, dass wenn man das dann so im ganzen Kontext anschaut, da gibt es einen breiten Weg, einen schmalen Weg, einen Baum mit guten Früchten, mit schlechten Früchten, immer diese Parallelen, diese Pärchen und dann gibt es das Haus auf Felsen und das Haus auf Sand. Und das Bild vom Sturm ist natürlich letztlich die größte Trübsal, der Tod. Und im Tod kann nur der bestehen, der auf Felsen gebaut ist. Das ist auf Jesus Christus. Aber Stürme sind natürlich ein Bild auch von den Problemen in unserem Leben. Und sie betreffen uns alle. Wir alle geraten in Stürme. Wir alle gehen mal durchs finstere Tal, das ist so. Da kann sich niemand rausnehmen. Wir haben gestern darüber gesprochen, da kommen oft Fragen von Atheisten, die sagen, ja, was ist denn mit dem Leiden? Was ist denn mit Gott? Wo ist denn Gott gewesen, als ich da hindurch musste, als ich leiden musste, als das geschehen war? Da kommen diese Fragen, wir kennen diese Fragen. Und vielleicht fragst du dich selber oft auch, warum ich? Warum leide ich? Warum muss ich genau da durchgehen? Und da gibt es natürlich verschiedene Arten zu antworten gegenüber den Atheisten. Da gibt es natürlich diese, ja, ich sag mal, freie Wille-Geschichte. Wir haben ja einen freien Willen, oder? Also wir haben entschieden, das betrifft uns ja irgendwo alle, irgendwann in unserem Leben haben wir entschieden, ich gehe meinen Weg und Gott interessiert mich nicht. Ja, so leben die meisten. Aber dann muss Gott eingreifen, wenn es mir nicht gut geht. Das macht ja auch keinen Sinn, oder? Gott muss dann eingreifen, wenn ich will, aber er muss draußen bleiben, wenn ich auch will. Das ist eine Art, um zu antworten. Aber was ich meine, ist etwas ganz anderes. Wenn Menschen sagen, in diesem Leben gehen wir durch finstere Täler, es kommen Stürme, warum so viel Leid? Dann sage ich ihnen, ihr habt recht, es ist so. Wir verstehen so vieles nicht und es gibt Leid. Und es gibt übrigens auch Hoffnungslosigkeit für diese Welt. Wenn wir diese Welt anschauen, sind wir mal ganz ehrlich. Was erhoffst du dir? Die nächsten Wahlen werden alles besser machen. Oder wir erfinden was. Technologie wird uns retten. Oder wie auch immer. Da gibt es doch keine Hoffnung. Da bin ich mit dem Atheisten genau gleich. Aber dann sage ich ihm, ich gehe lieber mit Gott durch diese Zeit. Ich gehe lieber mit Gott durch meine Stürme, durch meine Trübsale, durch die finsteren Täler, als ohne Gott. Oder? Da bin ich doch froh, gehe ich mit ihm dadurch, anstatt ohne ihn. Weil da gibt es ja gar keine Hoffnung für diese Welt. Preis den Herrn, gibt es Gott, gibt es Jesus Christus, unseren Heiland. Nun, einige Stürme, und das ist ja auch hier bei Jona so, einige Stürme haben wir selber verursacht. Ist ja nicht immer so, dass alles, was du erleidest, ja, da kannst du nichts dafür, das ist unverständlich und woher kommt das? Nein, da gibt es natürlich auch Dinge, die wir getan haben. Entscheidungen, die wir getroffen haben. Abzweiger, die wir genommen haben. Das ist so, das können wir nicht abstreiten. Das ist sogar oft so. Jona ist ein Prophet, der einen Auftrag gefasst hat. Gehe nach Ninive, predige ihnen, dass sie Buße tun sollen. Das waren die Feinde Israels. Ein Grund, dass Jona das nicht wollte. Er wollte nicht, dass die Feinde Israels Buße tun und verschont werden. Da müssen wir auch verstehen. Die haben später wieder Israel angegriffen. Dieses Volk im Osten, das war klar. Es waren seine Feinde. Aber Jona, er war rebellisch. Er war ignorant gegenüber dem Auftrag Gottes. Er hat gesagt, nein, ich will nichts wissen. Ninive liegt zwar östlich von Israel, ich gehe westlich, ich gehe zum Mittelmeer. Komplett falsche Richtung. Ich nehme mir da einen schönen Dampfer, ein Schiff, und ich fahre da raus. Und weißt du, was ich mache? Augen zu, Ohren zu, ich gehe da mal schlafen. Ich will nichts wissen. Nichts will ich wissen vom Auftrag, den ich bekommen habe. Das ist ein Bild von einem Christen, der von Gottes Auftrag flieht. Der ignoriert, was Gott ihm sagt. Das ist ein Bild davon. Das heißt, er geht in Rebellion und es kommen Stürme. Natürlich gibt es auch Stürme in unserem Leben, die verstehen wir überhaupt nicht. Die gibt es auch. Warum ist das geschehen? Ich habe einen lieben Bruder in unserer Gemeinde, der hat sich bekehrt vor 2 Jahren oder 2,5 Jahren, kam aus Drogensucht, kam aus Spiritismus, hat sein Leben verpfuscht, aber mit 30, 31 Jahren hat er sich bekehrt zu Jesus Christus und hat den Weg, bis heute geht den Weg treu. Aber hat vor 1,5 Jahren hat er Krebsdiagnose bekommen. 1 Jahr nach seiner Bekehrung, Krebsdiagnose. Und dann fragt man sich, ja und jetzt? Da geht er, sagt der ganzen Familie, ich bin zum Glauben gekommen, preis den Herrn. Und die sagen, ja, dann wird dein Leben super, oder? Wenn du diese Überzeugung hast. Und dann sagt er, ich habe Krebs. Seine Eltern sind nicht zum Glauben gekommen, dadurch, dass er zum Glauben kam. Seine Eltern sind zum Glauben gekommen, weil er Krebs hatte und immer noch festgehalten hat. Wir verstehen oft nicht, warum wir in die Stürme kommen. Oder? Die Frage, warum? Ich als Pastor werde angefragt, Bruder, warum muss ich hier durch? Warum leide ich das? Ich kann diese Frage nicht beantworten. Wer kann das schon? Aber gib dem Herrn die Möglichkeit, innerhalb dieser Stürme dir etwas zu zeigen. Vielleicht ist es eine Lektion. Vielleicht will er dir etwas zeigen und er hat nicht deine Aufmerksamkeit. Das ist ein Problem, oder? Die Aufmerksamkeit von uns. Aber im Sturm hat er die Aufmerksamkeit. Ja, Jona wird ja geweckt. Jona wird geweckt von den Menschen um ihn herum, von den Matrosen auf diesem Schiff, von den Schiffsleuten, die sagen, wir sterben. Wir beten alle zu unserem Gott, was ist mit dir? Oder sie fordern ihn auf zu beten. Er weiß schon, was läuft. Er weiß es genau. Wieso, Herr? Diese Frage kommt oft auf. Ich habe 2. Korinther jetzt ein halbes Jahr lang weitergegeben. Und ihr kennt vielleicht das Kapitel 12, als der Paulus erzählt über seine Vision, die er hatte. Und dass ihn der Satan geschlagen hat mit einem Pfahl im Fleisch. Was er damit meint, ist nicht ganz klar. Möglicherweise eine Krankheit, ein Schmerz, ein physischer Schmerz, den er hat. Und er hat zum Herrn gefleht 3-mal. Und der Herr sagt ihm, lass dir an meiner Gnade genügen. Lass dir an meiner Gnade genügen. Das ist nicht wenig. Das ist nicht weniger als die Gebetserhörung, dass er gesund wird. Das ist den Fokus weg vom Problem zu Jesus Christus und verstanden, was habe ich mit Jesus Christus nicht alles bekommen? Es ist eine Gebetserhörung, aber eine andere Art. Nicht immer das, was wir uns wünschen. Oder wir bitten um Dinge und das ist richtig. Bitte den Herrn um alles. Du darfst ihn darum bitten. Für die großen und für die kleinen Dinge. Aber er gibt oft anders, als wir bitten. Nämlich so, wie wir es brauchen. Nun, hier im Jona, beim Jona sehen wir, da der Sturm, der hatte einen Zweck. Der Sturm war ein Weckruf. Der musste sein. Dieser Weckruf war, wach auf, Jona. Verstehst du, wo du stehst? Du gehst in die falsche Richtung, du ignorierst meinen Auftrag. Und Schlaf, man kann ja da verschiedene Perspektiven haben, aber Schlaf, wenn man eine Perspektive nimmt, dann ist es ja auch ein Entfliehen von der Wirklichkeit. Ich schlafe sehr gerne übrigens. Ist auch gut, wenn man schläft. Also ich brauche da meine 7-8 Stunden. Aber Schlaf ist etwas Wertvolles. Aber eigentlich bedeutet es, du bist jetzt für alles ringsherum bist du weg. Oder? Du entfliehst, du machst die Augen zu, du bist nicht mehr an diesem Ort quasi bewusst. Auf der einen Seite ist es natürlich aber auch ruhen, loslassen, entspannen, das brauchen wir. Jetzt, wenn ich diese Welt anschaue, dann kann ich das so beurteilen aus meiner Perspektive, der Satan hat einen großen Erfolg erreicht, dass er die Menschen schlafen lässt. Die Menschen hier schlafen. Wir haben gestern darüber gesprochen, wir sind nicht in der Zeit von Verfolgung. Es gab im Mittelalter ein Bibelleseverbot, vom Papst verordnet. Bibelleseverbot. Kann man sich das vorstellen? Du durftest nicht die Bibel lesen. Als sie mit dem Buchdruck war es möglich, mehr Bibeln zu verteilen als in der Reformationszeit. Die Luther-Übersetzung, das Neue Testament war 1522. Als das rauskam auf dem Marktplatz, die Leute haben sich verzehrt um diese Bibel. Die haben viel Geld gegeben, nur wer Geld hatte, konnte sich das leisten. Die waren so froh, meine Bibel zu haben. Ich habe eine Bibel in der Hand. Das war kein Buch so für ein paar Jahre und ich habe noch 7 andere. Nein, das war ein Buch fürs Leben. Das hast du den Kindern vererbt. Heute haben wir alle dieses Ding da, oder? Auf diesem Ding kann jeder jede Bibel haben, jede Übersetzung. Jeder Mensch auf diesem Planeten hat eigentlich Zugang zu einer Bibel. Ich weiß, in Nordkorea brutale Verhältnisse, aber mit der Technologie hat eigentlich jeder Mensch Zugang zum Wort Gottes. Ja, das ist ja wunderbar, oder? Bekehren sich alle. Ja, wir haben hier ein wunderbares Gebäude. Ich sehe hier sehr viele Plätze, die frei sind. Also, wenn jemand kommen möchte, hier ist immer offen. Ihr habt eine einladende Haltung. Ihr habt Platz genug. Warum sind sie nicht da? Warum sind die Leute nicht da? Die Antwort ist, die Menschen schlafen. Sie werden im Schlaf gehalten vom Satan. Wir haben eben die Handy-Geschichte. Ich bin 48, ich zähle mich noch, manchmal zähle ich mich zu den Jüngern, manchmal zu den Älteren. Das ist noch gut so, wenn du in der Mitte stehst. Aber ich weiß, was läuft mit den Jungen, weil ich habe 3 Kinder. Das sind jetzt alle so im Teenageralter. Das mit den Handys ist grausam. Ich selber, da diese Short-Videos am Schauen und warum überhaupt, weiß ich gar nicht, schon eine halbe Stunde vergangen. Wir werden konstant bombardiert mit Unterhaltung, mit Informationen. Wir wissen mehr als unsere Vorfahren, ist so. Aber was wissen wir überhaupt? Nur Quatsch, oder? Und es verhindert den Menschen, dass er mal hinsitzt, sich die Natur anschaut, das Werk, die Schöpfung des Herrn, der Beweis von Gott. Sie erkennen Gott in der Schöpfung, heißt es in Römer 1. Sie müssen ihn kennen, darum haben sie keine Entschuldigung, heißt es dort. Aber der Mensch kann das nicht mehr. Wer überlegt sich denn, was ist der Sinn des Lebens? Wo gehe ich hin, wenn ich sterbe? Was ist mit Jesus Christus? Wer fragt sich das heute noch? Wenn du hier sitzt und das fragst, preis den Herrn, ich hoffe, du bekommst die Antwort heute Morgen. Aber wer fragt sich das? Die Menschen schlafen. Sie werden im Schlaf gehalten. Oh, ich habe so viele Sachen im Kopf. Ich muss noch einkaufen. Ich will noch das besorgen und so weiter. Du Narr, weißt du nicht, dass man heute Nacht deine Seele von dir fordern wird, heißt es im Lukas. Der Mann, der plant, ich will noch große Scheunen bauen, noch größere. Und meine Seele hat genug. Hab guten Mutes, oder? Du Narr. Was sind wir für Menschen, wenn wir nicht Gott einplanen in unsere Rechnung? Eine große Gefahr. Christen schlafen auch. Wir sind, es heißt in Hebräer 12, wir sind verordnet in dem Kampf oder zum Kampf. Es heißt, 2. Korinther 5 heißt es, wir sind Botschafter an Christi Statt. Es ist nicht so, dass du ein Botschafter werden könntest oder dass es eventuell so ist, dass du im Kampf verordnet bist. Du bist es. Du bist im Kampf verordnet. Du bist ein Botschafter in Christi Stadt. Du bist ein Kind Gottes. Weißt du, der Satan, der ist kein Pazifist. Wenn du sagst, ich habe keine Lust für den Kampf, bitte Satan, lass mich in Ruhe, hier ist meine weiße Fahne, ich habe kein Interesse, dann sagt er, okay, in Ordnung. Sicher nicht. Der, der aufsteht vom Schützengraben, der wird abgeknallt. Es ist nicht eine Frage von deiner Entscheidung, hast du Lust dazu? Du bist darin verordnet, es gibt eine geistliche Realität hier um uns herum. Menschen sterben und sie gehen in die Hölle. Und mir ist das viel zu wenig bewusst. Sie brauchen Jesus Christus. Es ist mir viel zu wenig bewusst, dass da Mächte herrschen, die uns abhalten wollen. Die in deine Gedanken dringen wollen, in dein Herz dringen wollen. Die nicht wollen, dass du hierher kommst. Die nicht wollen, dass du hier Gemeinschaft hast. Die schlecht reden über deinen Bruder und die Schwester und alles kaputt machen wollen. Der Satan will nur eins kaputt machen. Bitte schlaf nicht, Christ. Wach auf. Wenn wir Jona anschauen, nochmal hier in Vers 5, den haben wir gelesen. Und die Schiffsleute fürchteten sich und schrien an jeglicher zu seinem Gott und warfen das Gerät, das im Schiff war, ins Meer, dass es leichter würde. Aber Jona war hinunter in das Schiff gestiegen, lag und schlief. Es leiden andere, wenn du schläfst. Ich rede vom geistlichen Schlaf. Andere leiden drunter. Es war nicht ihr Fehler. Sie haben nicht einen Auftrag ignoriert. Sie haben einfach ihr normales Leben gelebt. Sie hatten ihre Götter, ihren Glauben. Und da kommt dieser Jona, der Gesandte Gottes, und geht einfach in die falsche Richtung. Und jetzt leiden andere wegen seiner Rebellion. Weißt du, wie viele Ehefrauen und Kinder leiden, weil der Ehemann rebelliert gegen Gott? Wie viele Ehemänner leiden, weil die Ehefrau rebelliert gegen Gott? Wie viele Kinder leiden, weil die Eltern rebellieren gegen Gott? Weißt du das? Wir haben Verantwortung füreinander. Wir haben Verantwortung in der Familie, zu unseren Ehegatten, zu unseren Kindern. Wir haben Verantwortung hier unter den Geschwistern. Es ist nicht egal, ob du kommst oder nicht. Du bist ein Glied von diesem Leib. Vom Leib Christi weltweit, aber sichtbar hier in der Ortsgemeinde. Jedes Glied ist nötig. Wir sind alle gleich wert. Und es macht einen Unterschied, ob du hier bist oder nicht. Es heißt in Epheser 5,14, wache auf, der du schläfst, und stehe auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Weißt du, viele, ich erlebe heute eine Zeit, der Menschen sagen, ich bin immer das Opfer. Mir wurde dies angetan. Ich habe das erlebt in meiner Kindheit. Ich habe das erlebt in meiner Jugend. Mir wurde Falsches angetan. Wenn du im Selbstmitleid beharrst, wird es nicht besser. Es tut mir leid für die Dinge, die du erlebt hast. Es ist wahr, oft haben wir gelitten. Und vielen wurde viel Schlimmes angetan. Aber es wird nicht besser, wenn du es im Selbstmitleid beharrst. Hör auf mit der Abschottung. Der Psalmist sagt, wo soll ich hingehen vor deinem Geist und wo soll ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Wo kannst du hingehen? Christ, du kannst nicht dem Willen Gottes oder seinem Auftrag, seinem Befehl entfliehen. Das kannst du nicht. Du kannst alles tun. Du kannst andere manipulieren. Du kannst etwas vorspielen. Du kannst mich täuschen. Du kannst den Bruder Friedemann. Das geht alles. Das können wir. Den Herrn kannst du nicht täuschen. Er sieht alles. Es ist alles offenbar vor seinen Augen. Wir müssen die Realität als Christ erkennen. Wir sind hier. Wir sind, ich glaube es wirklich, wir sind in den letzten Tagen. Ich kann dir nicht sagen, das bringt nichts, wenn ich sage, der Herr kommt bald oder in einem Jahr oder in ein paar Jahren. Ich denke, es ist nahe. Die Zeichen der Zeit sind klar. Viele Christen heute sind sehr beschäftigt mit dieser Auslegung, mit Offenbarung und die sagen, spannend und siehst du, weltpolitische Lage deutet darauf hin, Israel, diese Zeichen der Zeit, finde ich super spannend. Aber ich frage mich dann oft, wenn ihr so stark die Erkenntnis habt, wir sind nahe dran, der Herr kommt bald, er wird uns holen und er wird kommen und sein Reich aufrichten hier auf Erden. Ja, wenn ihr diese Erkenntnis habt, warum lebt ihr nicht danach? Was heißt danach leben? Das heißt nicht, darüber zu sprechen. Das heißt, ich versuche noch Menschen zu erreichen, die frohe Botschaft weiterzugeben. Und ich kann ja nicht hier Vorträge halten über der Herr kommt bald und links und rechts sterben Menschen und gehen in die Hölle. Das geht doch nicht. Und es ist mir egal, das geht doch nicht. Wenn du auf der Flucht vom Willen des Herrn bist, dann werden andere mit hineingezogen und leiden. Du bist wie der verlorene Sohn im fernen Land. Und natürlich, dein himmlischer Vater wartet. Er wartet, sein liebender Vater. Er wartet, bis du zurückkommst. Aber je länger du auf diesem Weg bist, in diesem fernen Land, desto mehr Schaden geschieht. Komm zurück. Wach auf. Verstehe, wir haben einen Auftrag. Der Auftrag ist, zu lieben. Der Auftrag ist, dass wir die frohe Botschaft dieser Welt weitergeben. Das ist unser Auftrag. Der Auftrag ist, dass wir hier, dass wir füreinander sorgen, für die Gemeinde sorgen, dass wir geben, ist seliger denn nehmen, hat der Herr gesagt. Lebst du danach? Das gibt so vieles. Wir sind ein Licht der Welt, Salz der Erde. Botschaft an Christi Stadt, das sind wir, das ist dein Auftrag, das kannst du nicht abstreiten. Bitte flieh nicht davor, das Beste ist, im Willen des Herrn zu gehen. Mach nicht, was ich sage, mach, was der Herr sagt. Ich möchte zurückgehen jetzt zu Matthäus 8, wo wir begonnen haben. Matthäus 8 und wir kommen jetzt zu Jesus Christus. Nochmals Vers 23. Und er trat in das Schiff und seine Jünger folgten ihm. Und siehe, da erhob sich ein groß Ungestüm im Meer, also dass auch das Schifflein mit Wellen bedeckt ward. Und er schlief. Und die Jünger traten zu ihm und weckten ihn auf und sprachen, Herr, hilf uns, wir verderben. Also, war der Herr jetzt wie Jona? War er ignorant? War er auf der Flucht vom Willen des himmlischen Vaters? War ihm alles egal? Nein, das war er nicht, war ihm sicherlich nicht, weil er herrscht über Wind und Wetter. Er hat es noch immer unter Kontrolle. Er ist der Einzige, der das kann. Er kann alles kontrollieren und schläft trotzdem. Er macht es im Schlaf. Ich weiß nicht, ob ihr das so kennt, der Spur. Er macht es im Schlaf. Für uns bedeutet das, der kann das so locker. Das ist kein Problem für ihn. Er macht es im Schlaf. Es ist eine offensichtliche Bedrohung. Das ist ein Sturm. Wellen gehen über das Boot. Wie kann man schlafen im Sturm? Die kalten Wellen, das ist doch schlimm. Wie kann der Herr das machen? Er ist allmächtig, allwissend. Er kann alles. Er hat alles immer unter Kontrolle. Schwer zu verstehen oft, oder? Herr, hast du wirklich alles unter Kontrolle? Ja, er hat seinen eigenen Zeitplan und er weiß, wie es geht. Unser Herr kann alles. Er ist der Erste und der Letzte, der Allmächtige. Er ist der Anfänger und Vollender vom Glauben. Wir singen, er ist der Schönste unter Tausenden. Jesus Christus ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Wenn du hier sitzt und du sagst, ich interessiere mich für Gott, ich interessiere mich für die Bibel, es gibt keinen Weg um Jesus Christus herum. Er ist das Zentrum vom christlichen Glauben. Es geht nur um ihn. Die Frage ist nicht, was weißt du von der Bibel? Die Frage ist, kennst du Jesus Christus als deinen Erlöser? Hast du verstanden, ohne ihn bist du verloren in Ewigkeit? Kannst du sein, wer du willst, die besten Werke bringen, die besten Taten, der liebste Mensch sein? Du gehst verloren ohne Jesus Christus, weil auch du ein Sünder bist und du mangelst des Ruhms, den du an Gott haben solltest. Du bist nicht gut genug,
Du brauchst Vergebung. Du brauchst die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Sie ist nur in Jesus Christus zu finden.
Jesus kann es im Schlaf, aber er entscheidet, wie lange der Sturm geht, nicht wir. Hat der Herr das Recht, deinen Glauben zu testen? Hat er das? Ich sage, jawohl, hat er das. Weißt du, ich mache auch eine Serie über Hebräer 11, ich bin selber oft schockiert. Das Beispiel von Glauben anhand der Glaubenshelden von Hebräer 11 und unsere Vorstellung von Glauben, die gehen so weit auseinander. Oder? So, ich glaube, morgen wird schönes Wetter. Ich weiß nicht, ob das Glauben ist. Weil die Möglichkeit ist da, dass morgen schönes Wetter ist. Glauben zeigt sich dort, wo deine Erfahrung endet, wo das Menschenmögliche endet, wo das endet, wo die Wissenschaft endet, wo die Medizin endet, wo das, die Vernunft endet, dort beginnt erst Glaube. Ja, wir glauben, dass uns Gott erretten kann von diesem Feuerofen Nebukadnezar. Wir glauben das wirklich. Und wenn nicht, werden wir es auch nicht tun. Das ist doch Glaube. Glaube ist, dass Mose gesagt hat, er achtete die Schätze, er achtete den Reichtum Christi für größere Schätze, größer als die Schätze Ägyptens. Er hätte alles haben können, aber ich lasse es. Ich leide lieber Ungemach mit dem Volk Gottes, heißt es in Hebräer 11. Glaube ist viel mehr, als wir denken. Glaube ist eine Herausforderung. Hat der Herr das Recht, dich zu prüfen? Natürlich hat er das. Weißt du, da gibt es eine seltsame Vorstellung von christlichem Leben heute, so diese amerikanische Art. Weißt du, wenn du recht tust, dann wirst du erfolgreich. Dann wird dein Geschäft aufblühen, du wirst reich werden, die Leute werden gut von dir reden, du wirst ganz viele Kinder haben, alle sind gesund. Und dann eines Tages zu deinem 70. Geburtstag lädst du alle ein mit deiner riesen Villa und deinen 70 Autos und dann sagst du vor allen Leuten, ich danke dem Herrn, er hat mir das alles gegeben. Das ist die Vorstellung, die wir haben. Die Wahrheit. Er nimmt ganz schwache Gefäße wie dich und mich, die nichts können, die oft versagen. Und er nutzt sie zu seiner Herrlichkeit, weil er groß ist und er stark ist und nicht wir. Das ist Glaubensleben. Mir ist klar geworden, der Paulus, was für ein Christ, oder? Wenn du die Bibel liest, Neues Testament, was für ein Christ. Der Paulus wurde verlassen von allen. Man hat schlecht über ihn geredet. Sie haben sogar gepredigt, um ihn zu schaden. So nutzt Gott Menschen. Wenn du sagst, ich kann nicht viel, ich weiß nicht viel, ich bin schwach, willkommen. Willkommen, weil unser Herr ist stark. Unser Herr kann alles und er nutzt schwache Gefäße. Er ist in den Schwachen stark. Verstehen wir das? Und im Glauben, unser Glaube wird geprüft, wie durchs Feuer geläutert. Und er hat das Recht, deinen Glauben zu testen. Das hat er. Wir haben in Matthäus 14 eine ähnliche Geschichte, wo die Jünger auf dem Meer sind. Auch dort ist die Situation, dass sie ohne den Herrn sind. Der Herr ist nicht im Boot, aber er kommt daher, auf dem Wasser gelaufen. Und dann kommt Petrus und sagt, Herr, wenn es du bist, dann heiße mich zu dir kommen. Und dann läuft Petrus auf dem Wasser. Und als die Wellen kommen, der Wind, versinkt er. Der Herr muss ihn retten. Und er sagt, du Kleingläubiger, wie hier auch ihr Kleingläubigen. Wieso sagt der Kleingläubiger? Wieso sagt er das? Hast du Angst vor schwierigen Umständen? Ich habe es. Hast du Angst davor, dass es eine Krise, Finanzkrise oder Krieg oder weiß ich nicht was, dass deine Kinder krank werden, dass du krank wirst? Hast du Angst davor? Wahrscheinlich schon, oder? Ein bisschen. Haben wir alle. Der Herr klagt das nicht an. Er weiß, die Umstände sind nicht einfach. Er sagt aber, zweifle nicht an mir. Zweifle nicht an mir.
Oh, wenn ich jemand höre, der sagt, weißt du, Jesus kann mir hier auch nicht helfen. Oh, das möchte ich nicht hören. Das möchte ich nicht hören. Jesus Christus kann immer helfen. An ihm soll es nicht liegen. Ihm ist alles möglich. Alles. Er hat Tote auferweckt. Er ist von den Toten auferstanden. Er ist der ewige Gott. Wir haben vielleicht Angst, aber an ihm sollen wir nicht zweifeln. Warum seid ihr so furchtsam? Ich kann es verstehen. Wenn jemand sagt, wenn ich die Weltlage anschaue, ich habe da keine Hoffnung, ich komme ja nicht mehr draus. Was ist los? Jetzt wollen die Linken Krieg und die Rechte wollen Frieden. Was haben wir jetzt? Alles ist auf den Kopf gestellt. Ich kann ja niemand mehr glauben. Sind die Nachrichten echt oder sind sie fake? Hast du gewusst, dass etwa 50% der Erwachsenen nicht mehr glaubt, dass Mainstream-Medien die Wahrheit sagen? Das ist Wahnsinn. Was ist los? Also ich sage, ich behaupte das nicht, aber ich kann ja auch nicht mehr sagen, was Wahrheit und nicht Wahrheit ist. Also die Menschen haben keine Orientierung. Doch, ich kann es sagen. Dein Wort ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Ein Licht auf unserem Weg, oder? Das ist die Wahrheit, nichts anderes. Aber die Welt hat Angst. Die Welt ist im Chaos. Die Welt weiß nicht mehr genau, wem sollen wir noch glauben? Werden uns die Amerikaner helfen? Müssen wir uns selber helfen? Wer kann uns überhaupt helfen? Nun, ich möchte eigentlich zum Fazit kommen. Wir haben hier zwei Geschichten gehört, gelesen. Zwei Männer im Sturm. Zwei Männer, die schlafen im Sturm. Das sind die Parallelen. Beide werden 3 Tage und 3 Nächte quasi, der eine im Walfisch, der andere mitten der Erde sein, das sind die Parallelen. Aber die Unterschiede sind gewaltig. Einer ist ein sündiger Mensch, ein Bild von einem rebellischen Christen. Der andere ist der Herr des Himmels. Der andere hat alles unter Kontrolle. Auch wenn er schläft, hat er alles unter Kontrolle, weil die Natur muss ihm gehorchen. Er sei stille, Sturm, und er ist stille. Das kann er. Ich möchte dich heute einfach nochmals ermutigen oder ermahnen, es ist Zeit aufzuwachen. Es ist Zeit aufzuwachen. Das bedeutet, was kann ich tun? Natürlich kannst du nicht viel tun. Sei dir bewusst in der Zeit, wo du bist. Sei dir bewusst, welchen Auftrag du hast. Sei dir bewusst, es geht um alles. Es geht doch um alles. Wenn es um eine Seele geht und es gibt Himmel und Hölle, dann ist diese Frage so entscheidend, wo werde ich hingehen? Und die Antwort ist, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du selig. Was muss ich tun? Muss ich mich taufen lassen? Nein, musst du nicht. Du darfst und sollst dich taufen lassen, nachdem du zum Glauben gekommen bist. Aber es ist der Glaube, der errettet. Es ist nur der Glaube. Ja, wie muss ich glauben? Glaube von Herzen, dass Jesus Christus für deine Sündenschuld am Kreuz bezahlt hat, dass er auferstanden ist. Glaube das von Herzen, so wirst du selig. Glaube es einfach. Wach auf, deine Zeit ist wirklich beschränkt, wir haben nicht viel. Denn was ist euer Leben? Ein Dampf ist, der eine kleine Zeit währt, danach aber verschwindet er. Es ist Zeit aufzustehen. Ja, wir müssen jetzt nicht im chaotisch werden oder ich weiß nicht, was machen, sondern sei nüchtern. Geh ins Gebet, geh ins Wort, frag den Herrn, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Wie es Paulus gefragt hat, was willst du, dass ich tun soll? Und schau deine Menschen an, deine Mitmenschen, schau die Ungläubigen, sieh sie nicht als Sünder, böse Sünder, sieh sie als arme Seelen, die auf dem breiten Weg sind. Sie brauchen den Heiland zu kennen. Sie brauchen von Jesus zu hören. Und du bist einer derjenige, der es sagen kann. Du bist das Licht, das Salz. Das bist du. Nutze diese Zeit, die wir noch haben. Akzeptiere die Stürme als Möglichkeit, dass du etwas lernst. Akzeptiere die Stürme, dass du die Aufmerksamkeit vom Herrn bekommst. Er will dir etwas sagen. Weißt du, war es ungerecht, dass der Sturm über Jona gekommen ist? Jona, der in der Rebellion einfach in die andere Richtung geht, ein Schiff nimmt, er will nichts wissen von seinem Auftrag. Ist Gott böse, dass er den Sturm geschickt hat? Ich würde behaupten, nein. Wie viel waren es in Ninive? 120.000 Seelen, die Buße getan haben, verschont wurden. Weil Gott in seiner einfachen Art, wie er das tun kann, gesagt hat, lieber Jona, das bringt nichts, da im Walfisch zu sitzen. Nimm den Auftrag an. Er hat ihm den gleichen Auftrag 1:1 nochmals gegeben und er ging hin und hat dort gepredigt. Weißt du, ist Gott böse, wenn er uns mit Trübsalen oder mit Umständen aufwecken möchte, auch den Ungläubigen? Nein, das ist nicht böse. In Römer 1 heißt, er hat sie hingegeben. Das ist auch nicht böse, aber das ist traurig. Weil, ja, Gott hat sie nicht gehindert, indem dass sie sündigen wollten. Er hat sie dahin gegeben. Das ist schrecklich, das ist ein Urteil, wenn Gott uns dahin gibt. Sie haben weiter das gemacht, was sie wollten, und er hat sie dahin gegeben. Und wenn der Herr dich nicht dahin gibt, ist es sowieso ein Zeichen, ja, du bist ein Kind Gottes, das macht er sowieso nicht. Er züchtigt einen jeglichen Sohn, den er lieb hat. Er weckt dich auf und sagt, liebes Kind, verstehe die Zeit, verstehe deinen Auftrag, nutze diese Zeit. Nun, das wollte ich heute weitergeben. Vertrauen wir auf unseren Herrn. Er ist Herr der Lage. Er hat alles unter Kontrolle. Amen. Ich möchte noch beten zum Abschluss. Treuer Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, wir danken dir für diesen Morgen. Wir danken dir für deine Liebe, dass du dich hingegeben hast für uns. Danke, dass du uns nicht aufgibst. Danke, dass wir Kinder Gottes sein dürfen durch den Glauben an dich. Danke, Herr Jesus, dass dir niemand egal ist. Du bist für alle Menschen gestorben. Das Angebot steht für alle offen. Und du reckst deine Hand aus zu jedem Menschen. Bitte hilf uns, dass wir wach sind, dass wir nicht schlafen. Hilf uns, Herr, dass wir Kinder des Tages sind, nicht der Nacht. Hilf uns, dass wir verstehen, was läuft, dass nicht andere Schaden erleiden wegen unserem Schlaf. Bitte lass uns erkennen, was dein Wille ist und gib uns die Kraft, dein Wille zu tun. Ich bitte dich um den Segen für heute, für diese Gemeinde, für diese Gemeinschaft jetzt danach, für die kommende Woche. Bitte hilf uns, wir brauchen dich. Ich bete alles im Namen von Jesus Christus. Amen.